Was für eine Herausforderung das Lied gerade hatte. Ich muss jetzt überlegen, wie ich das schaffe, wieder zurück zu dem Thema, wie ich euch dahin bringe, was mir aufs Herz gelegt worden ist. Ja, Karl Barth, der soll mal gesagt haben, Freude ist die einfachste Form der Dankbarkeit. Und Kinder, wie seht ihr das? Wenn Freude Dankbarkeit ist, könnte man Erntedankfest dann auch Erntefreude nennen? Irgendwie schon vielleicht, ne? Das ist ein bisschen kreativ vielleicht. Aber Erntedank ist einfach ein Tag, wo die Freude so richtig rauskommt und wo wir das wirklich feiern, wie das heute schon davor immer wieder auch betont worden ist. Ich muss sagen, dieses Jahr ist die Ernte irgendwie bei mir so dann vorbeigegangen. Man fährt zwar manchmal übers Land und sieht so die Maisfelder oder auch andere Sachen, aber irgendwie hat sich in meinem Herzen dieses Jahr nicht so eine extreme Erntefreude so gebildet. Weil jedes Mal, wenn man ins Geschäft geht, auch selbst im Winter oder im Frühling, hat man so eine gute, üppige Auswahl an frischen Sachen, die vielleicht von ferner geholt werden. Das sind nicht welche getrockneten Dinge, die irgendwie gelagert worden sind, sondern es ist immer irgendwie frisch und da merkt man diese Erntefreude nicht. Und tatsächlich ist das so, dass in anderen Ebenen oder in Zeitaltern auch, wo es diese Märkte noch nicht gab auf diese Art und Weise, dass da so ein Zyklus im Jahr so entstanden ist. Und wo sich dann durch eine einseitige mangelnde Ernährung dann zur Ernte hin dann auf einmal alles üppig und voll wurde und die Menschen dann fröhlich wurden. Und ich möchte euch einfach als Vergleich einmal mitten ins Dorf nehmen, wo Lina und ich mit den Kindern die letzten Jahre verbracht haben. Und da ist es so, dass dann, wenn im November die Ernte eingesammelt ist, dann kommt dieser heiße Ostwind und er trocknet die ganze Gegend aus. Das wird wie so eine einöde Wüsten ähnlich. Und in dieser Zeit, da essen die Leute sehr sparsam und vorsichtig von den guten Sachen, die sie im Speicher haben. Sieht vielleicht sehr einseitig aus, aber die haben eigentlich relativ volle Speicher in dieser Zeit. Wenn dann so gegen Mai dann der erste Regen kommt, dann denkt man, jo, jetzt ist es richtig gut, oder? Endlich Regen, es wird üppig und so. Aber tatsächlich spitzt sich die Situation im Mai und im Juni vor allem richtig zu. Denn sie haben, die Bauern, die kommen, dann setzen sich zusammen hin und sortieren ihr gelagertes Essen und dann schauen die, was davon können wir jetzt einsehen und was müssen wir zurückbehalten bis zur nächsten Ernte, wenn es soweit ist. Und dementsprechend nehmen die ganz viel von ihrem Essen und legen es in die Erde rein. Die sehen es einfach aus. Und das Essen wird noch sparsamer und härter. Und jetzt kommt es. Sehr häufig kommt es dann, dass dann eine Dürre im Land passiert, also gerade am Anfang der Regenzeit. Die haben vielleicht schon vieles eingesät und dann kann es sein, dass anderthalb bis zwei Wochen kein Regen fällt. Und diese kleinen Pflänzchen, die vertrocknen und die Leute, die gucken, boah, also jetzt kriegen wir keine Ernte. Also pflügen die alles nochmal um und besehen es neu. Und dieses Mal nehmen die diese kalkulierte Ration und wissen, oh, jetzt wird es richtig hart werden, die nächsten Monate. Dieses Mal sehen sie ihr Essen oder die Aussaat mit Tränen in den Augen. Und dann, so im September, dann spürt man, wie sich so langsam diese Spannung löst, denn der erste Mais wird geerntet. Ist noch nicht ganz reif, aber überall sieht man Kinder, die diese kleinen Maiskolben haben, die noch nicht ausgewickelt sind und die grillen sie dann so. Und es kommt eine neue Freude rein, denn im August haben sie wirklich gehungert. Häufig sind sie mit Tränen, mit Hunger schlafen gegangen und jetzt haben sie endlich was zum Knabbern. Und dann merkt man so in den Arbeitsgruppen, diese Stimmung, die wird immer besser. Es wird gelacht, es wird diskutiert, es wird, manchmal wird gesungen und manchmal kommt so ein lauter Freudenschrei. Dann hört man das ganze Dorf bei der Arbeit und es ist richtig Stimmung da beim Dreschen und es macht einfach Spaß. Und wenn dann so der Dezember kommt, dann sieht man einfach all dieses, was sie sich so eingesammelt haben. Und jetzt haben die wirklich Erdnüsse und alles Mögliche, das ist gut versorgt und man hört, wie die Leute nachts bis tief in der Nacht zusammensitzen. Man hört Radio, man hört Tanz und Freude im ganzen Dorf. Und so merkt man, dass es ein Zyklus ist. Es geht erstmal so richtig tief ab. Man hat nichts und dann, wenn Ernte kommt, dann platzt das quasi. Dieser ganze Bedarf, der im Herzen war, der löst sich auf einmal und es ist eine Freude da. Und das hat mir dieses Jahr gefehlt, weil ich dieses nicht ganz so mitkriege. Nun, das ist ein Bild aus der Bibel, aber wir sehen, also ein Beispiel aus unserem Dorf in Westafrika und zwischen Westafrika in der Savanne und in Israel, das ist ja natürlich ein ganz großer Unterschied. Ja? Und trotzdem lesen wir von etwas ganz Ähnlichem auch in der Bibel. Und einfach, ich möchte jetzt aus Psalm 126, die Verse 5 und 6 lesen. Da heißt es, die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Wer weinend hingeht und den Samen zur Aussaat trägt, der kommt gewiss mit Freuden zurück und bringt seine Gaben. Also, die kannten dieses Dürre und Probleme. Man hat nicht genug zu essen. Mit Tränen sät man aus. Und dann sagt er hier, mit Freude kommt man zurück. Und ein paar andere Übersetzungen, die übersetzen dieses Wort für Freude mit Jubel. Ich habe im hebräischen Lexikon nachgeschaut und da heißt es, dass es ein schrillender Schrei ist. So ähnlich wie es bei uns im Dorf dann auch mal bei der Erntearbeit ist. Also die laut rufen und die freuen sich. Es gibt ein paar andere Bibelstellen, wo das ähnlich beschrieben wird. Das heißt, dass in den Gärten, da gab es Freude und Gesang. Ja, in den Weingärten wurde gejubelt und beim Stampfen der Trauben in der Kälte gab es fröhliche Rufe. Auch wieder dieser Freudenschrei. Und so war das in Israel, dass da diese Freude auch so ausgelebt wurde. Und diese Freude und diese Zufriedenheit entsteht jede Erntezeit, wenn genug da ist, wenn genug geerntet werden kann und die Leute werden zufrieden. Und Gott hat dieses Phänomen von dieser Erntefreude benutzt, um das Volk Israel besonders zu prägen und denen Sachen ins Herz reinzusprechen, um diese Freude auf Gott zu richten und mit ihm zusammen das zu genießen. Und Eduard, der hat ja heute schon diese Verse gelesen und trotzdem möchte ich sie nochmal lesen aus 5. Mose 16, die Verse 13 bis 27. Das Fest der Laubhütten sollst du 7 Tage lang halten. Wenn du den Ertrag deiner Tenne und deiner Kälte eingesammelt hast und du sollst an deinem Fest fröhlich sein, du und dein Sohn und deine Tochter und dein Knecht und deine Magd und der Levit und der Fremdling und die Waise und die Witwe, die in deinen Toren sind. 7 Tage lang sollst du den Herrn, deinen Gott, das Fest feiern an dem Ort, den der Herr erwählen wird. Denn der Herr, dein Gott, wird dich segnen im ganzen Ertrag deiner Ernte und in jedem Werk deiner Hände. Darum sollst du von Herzen fröhlich sein. 3-mal am Tag, also im Jahr, soll alles männliche Volk bei dir vor dem Herrn, deinen Gott, erscheinen an dem Ort, den er erwählen wird. Am Fest der ungesäuerten Brote, am Fest der Wochen und am Fest der Laubhütten. Aber niemand soll mit leeren Händen vor dem Herrn erscheinen, sondern jeder mit dem, was er geben kann, je nach dem Segen, den der Herr, dein Gott, dir gegeben hat. Vielleicht ist es euch aufgefallen beim Lesen, da gibt es verschiedene Wiederholungen. Das ist typisch Hebräisch. Diese Wiederholungen, die bringen uns dazu, dass wir den Text nicht nur einmal lesen, sondern ein paar Mal lesen müssen und dann die Wiederholungen miteinander vergleicht und schaut, was möchte Gott damit sagen. Und aus diesem Grund ist es nicht so hilfreich, wenn ich jetzt Satz für Satz dieses alles durcharbeiten werde, sondern ich versuche so ein bisschen grob an Themen so mich ranzuhangeln. Und deswegen werde ich jetzt nicht chronologisch durch die Verse gehen. Als erstes möchte ich erstmal diesen einen Gedanken betrachten, dass Gottes Großzügigkeit es wert ist, gefeiert zu werden. In den Versen 15b und 17b, da lesen wir davon, dass Gott sie segnet. Es wird wiederholt. Ja? Gott hat sie gesegnet. In diesem Begriff Segen liegt diese unermessliche Großzügigkeit Gottes. Da ist so viel drin. Alles, was er tut, um, sag ich mal, die Ernte überhaupt reif zu machen, diese ganzen komplizierten Prozesse, die in der Schöpfung passieren müssen, er hat das alles im Griff. Und wenn dann die Ernte da ist, ja, ist das sein Segen. Jeden Morgen, mittags und abends, wenn wir essen, wenn wir diese schönen Sachen sehen, dann dürfen wir uns freuen und sagen, Gott hat das für uns gegeben. Es ist seine Großzügigkeit. Ich habe doch da letztendlich das gar nicht bewirkt, dass ich es irgendwie selber habe. Ich habe Gott nicht mal geholfen dabei, in dem Sinne, sondern er segnet mich. Ja, ich bin jetzt kein Landwirt, auch wenn ich in Westafrika schon ein bisschen damit ausprobiert habe. So heißt es hier, aber dass Gott nicht nur die Ernte, diesen Ertrag gesegnet hat, sondern jedes Werk unserer Hände. Das heißt, egal welchen Beruf wir machen, das Geld, das wir uns verdienen, ja, das hat Gottes guten Segen verdanken. Wir sind so abhängig von ihm, aber häufig werden wir uns dessen nicht bewusst. Und deswegen ist das gut, auch heute nochmal drüber nachzudenken, Gott hat es uns gegeben. Er hat es uns anvertraut. Es ist ein Unterschied. Wir haben die Sachen, aber wir sind nicht die Besitzer. Das ist euch schon mal aufgefallen? Ich kann etwas haben, das ist mir ausgeliehen, ich habe es. Aber der Besitzer ist Gott. Ja, und deswegen, wenn er uns segnet, ist es umso so wichtiger, dass wir uns einmal so innehalten und sagen, danke Herr. Jesus, der hat immer wieder gebetet und immer wieder gedankt. Wir lesen es in verschiedenen Begebenheiten, wo er dafür gedankt hat. Ja, aber Gott, der hat noch etwas viel Besseres vor für uns. Er will etwas Besseres und das lesen wir in der ersten Hälfte von Vers 16. Und dreimal im Jahr soll alles männliche Volk bei dir vor dem Herrn, deinen Gott, erscheinen, an dem Ort, den er wählen wird. Am Fest der ungesäuerten Brote, am Fest der Wochen und am Fest der Laubhütten. Gott lädt uns zu sich ein, sodass wir mit ihm gemeinsam feiern. Er möchte, dass wir es in seiner Gegenwart genießen. Ja? Deswegen nochmal, wenn wir diese Tradition haben, vor dem Essen zu danken, ist das eine gute Sache. Ja, es sich bewusst zu machen. Aber Gott hat jetzt hier in diesem Zyklus, den ich beschrieben habe, hat er drei besondere Feste, wo alle eingeladen werden, also alle Männer vor allem in diesem Fall, nach Jerusalem zu gehen, um Gott zu besuchen in seinem Haus. Ja, wo er gesagt hat, da lasse ich in meinen Namen wohnen. Und wenn ich so diese Begriffe so lese, Fest der ungesäuerten Brote, dann denke ich so, hat das was mit Ernte zu tun? Und diese anderen Worte, da denke ich an andere Sachen häufig. Aber ich möchte darauf aufmerksam machen, tatsächlich ist während dem Fest der ungesäuerten Brote, da wird die Erstlingsgabe zu Gott gebracht. Die Erstlingsgabe, das war so, dass wenn der Weizen, ich meine, oder Gerste, die erste Frühlingsernte sozusagen geschnitten wurde, da wurde ein kleines Büschel geschnitten, es wurde gebunden und dieses eine wurde dann in den Tempel gebracht und die Priester sollten es irgendwie hin und her schwingen. Ich weiß nicht, wie das genau ist, wie wir es gemacht haben. Und dieses Ritual wurde getan, um das Wohlwollen von Gott zu erbitten. Und man denkt so, okay. Also an einem Tag, wo diese Erstlingsgabe präsentiert wurde, ist schon ein Aspekt von Ernte da. Und es war dann auch so, das ist auch so nebenher so erwähnt, dass alle Landwirte, wenn die irgendwo dieses Korn gesehen haben, die durften es noch nicht essen. Ja, die durften es nicht nehmen und sagen, okay, ich röste mal ein bisschen, ich probiere mal ein bisschen davon. Nein, es war absolut Gott geweiht. Bis zu diesem Tag hat das ganze Volk gewartet, oh, Gott bekommt das Erste, Beste. Und wenn er es hat, ja, dann dürfen wir uns auch daran erfreuen. Und dadurch hat Gott etwas eingeprägt in ihr Denken. Ja? Bei Gott fängt es an. Er bekommt das Erste und Beste. Das Fest der Wochen, wir kennen das auch als Pfingsten, hat auch einen anderen Namen im Alten Testament. Vielleicht nicht ganz so bekannt. Es heißt das Fest der Ernte. So, und beim Fest der Ernte, da muss man jetzt für viele Bibelstellen zusammenarbeiten, ich werde euch jetzt nicht ganz reinbringen, aber da war das so, dass sie die Erstlingsfrüchte mitbringen sollten, die Israeliten. Und da musste sagen, jeder Landwirt, jeder, der was angebaut hat, ein bisschen die Erstlingsfrucht dahin bringen. Und zwar war das so, dass sie es irgendwie markieren mussten. Und es steht nicht ganz klar geschrieben in der Bibel, wie sie es gemacht haben, wie das gemacht wurde. Aber in der oralen Überlieferung der Juden, da heißt es so, dass wenn immer Weizen oder Gerste, Weintrauben, Feigen, Granatäpfel, Oliven, Datteln, die ersten, die reif wurden und die gepflückt wurden, die wurden immer mit einer Schnur gekennzeichnet. Und wenn dann das jeweilige Fest war, wurden die Sachen mitgebracht. Ja, und die wurden dann präsentiert beim Tempel. Und so war das dann halt, alle mussten das erste, schönste, beste an der Seite legen. Das ist für Gott. Und bei diesem Fest der Wochen, da wurden halt Weizen und Gerste mitgebracht. Und Gott wurde da so gedankt. Außerdem wurden da zwei Erstlingsbrote aus Sauerteig gebacken und auch sie wurden hin und her geschwungen, um sie Gott zu weihen. Das ist alles solche Traditionen, so, kennen wir nicht, machen wir nicht mehr. Und trotz all dem denke ich, dass Gott da in diesem Rhythmus und in all diesen Festen etwas im Denken der Israeliten festigen wollte. Und als dritte Fest, und das würden wir, das kennen wir als Laubhüttenfest, das wird auch als Fest der Einbringung genannt. Ja, wo dann alles eingesammelt worden ist, wo die Ernte abgeschlossen war, wo alle zufrieden waren, da hat Gott gesagt, so, und jetzt kommt ihr hin. Man kann das in einigen Stellen nachschauen, dass an diesem Fest vor allem die Erstlingsfrüchte von den ganzen Obstbäumen gebracht wurden. Also hier vorne haben wir so ein kleines Körbchen, wo dann Feige und Granatapfel und Weintraube, das wollte ich einfach da so als Beispiel haben. Diese Erstlingsfrüchte, die wurden an diesem Tag gebracht. Und die wurden in einen Korb gesammelt. Und was wurde mit dem Korb gemacht? Der wurde einem Priester gegeben. Und der Priester hat diesen Korb vor dem Altar abgestellt. Ich finde das schön, ja, Tempel voller Früchte. Also diese Idee, was wir hier so machen bei uns, ist gar nicht so fremd. Gott soll alle Ehre gegeben werden. Und das ist einfach schön. Und dann heißt es, wenn sie das dann abgegeben haben, dann sollen die Israeliten niederfallen, Gott anbeten. Und sie sollen fröhlich sein. Fröhlich sein vor dem Herrn. Wie ihr seht, das Erntedankfest in der Bibel ist nicht ein Fest, sondern drei Feste. Das ist sehr vielschichtig. Und wenn wir das versuchen, jetzt so in Deutschland so nachzuempfinden, fällt es uns schwer, weil es sehr, sehr spezifisch an die Gegebenheiten, an das Klima in Israel angepasst ist. Oder habt ihr schon mal einen Landwirt mit dem Mähdrescher so im April fahren sehen, der schon anfängt, was einzusammeln? Ist nicht so, ne? Deswegen, wir haben einen ganz anderen Rhythmus hier und trotzdem ist das richtig gut, einfach mal sagen, so wie das Volk Israel jedes Jahr immer wieder anhalten musste, dass wir einmal anhalten und sagen, danke Herr, du bist großzügig und wir kommen zu dir. Wir genießen dieses nicht nur einfach für uns, sondern wir kommen in deine Gegenwart. Du lädst uns ein. Es ist mir aufgefallen in der Bibel, dass Gott total gerne mit uns essen möchte. Er gibt uns Gaben und die Frage ist, wie benutzen wir diese Gaben? Als ich Lukas 15 gelesen habe, also wird immer die Geschichte von dem verlorenen Sohn genannt, es sind eigentlich zwei verlorene Söhne da, die beide waren super unterschiedlich, aber die hatten ein richtig großes gemeinsames, also das gleiche Problem. Sie wollten die Gaben vom Vater nicht mit dem Vater zusammen genießen. Ist euch schon mal aufgefallen? Der Jüngste, der war ja ganz unverschämt, ja, war auch ziemlich dumm, finde ich. Der hat gesagt, ja, gib mir mal dein Erbteil und dann hat das mitgenommen und sofort weg und er hat das dann in einem anderen Land leichtsinnig einfach ausgegeben und vergeudet und wie es ein sein musste, ist er dann letztendlich bei den Schweinen gelandet. Ganz arm, in einer ganz heftigen Situation. Der ältere Bruder, der scheint so mehr der Stetige gewesen zu sein, der ein harter, fleißiger, also harter Arbeiter, der fleißig war und über Jahre lang treu war. Aber wo dann dieser jüngere Bruder dann zurückkommt und der Vater so ein richtig großes Fest machte. Der Vater wollte mit seinen Söhnen feiern, mit den beiden. Wir genießen diese Gaben jetzt zusammen, ja. Und jetzt kommt der ältere Bruder nach Hause und der hört schon von Weitem auch Musik und Tanz. Und es wird gesagt, dass ein gemetzeltes Kalb geschlachtet worden ist. Das halbe Dorf ist zu Besuch. Und er sagt sich, nee, da gehe ich jetzt nicht hin. Und dann kommt der Vater und er sucht seinen verlorenen Sohn. Er geht raus und sagt, komm doch dazu, feier mit uns. Und dann platzt ihm der Kragen. und sagte, boah, diese ganzen Jahre, ne, hättest du mir wenigstens einen Ziegenbock gegeben, ne, dann hätten wir eine schöne Party gemacht mit meinen Freunden und hätten das so hätte ich genießen können. Aber jetzt, ne, also machst du für diesen Sohn, der so schlimm mit dem Geld umgegangen ist, vergeudest du es quasi und er beschuldigt den Vater und er will partout nicht mitkommen. Jesus, der beendet diese Geschichte nicht, weil er möchte, dass wir in unseren eigenen Köpfen diese Geschichte zu Ende denken. Ja? Hat er letztendlich diese Kurve gekriegt oder nicht? Und die Frage ist, wie ist es bei uns? Gott hat uns ganz viele Gaben gegeben. In seiner ganzen Großzügigkeit bringen diese Gaben uns zu ihm hin, wo wir sagen, ja, wir möchten das zusammen mit dem Herrn genießen, ganz bewusst mit ihm genießen, die schönen Sachen, oder ziehen wir weg und wollen das gar nicht mit ihm zusammen machen. Ich sage mal so, wenn Gott uns Reich beschenkt, häufig zum Erholen fahren wir ins Ausland und machen Urlaub. Nimm den Herrn mit, genieß es. Genieß es bewusst mit ihm. Ja? Und dementsprechend dieser Gedanke, wenn Gott uns zu sich einlädt, ja, dann gibt es noch etwas anderes, was er ja noch macht. Es soll nicht dabei Stopp machen, dass wir gesegnet sind in seiner Großzügigkeit, dass wir zu ihm hingehen, sondern Gott möchte, er will, dass alle an dieser Erntefreude teilhaben. Und das lesen wir ja in den Versen 13 bis 14, wo dann dieses Laubhüttenfest 7 Tage lang gefeiert wird, ja, wenn der Tag der Ernte und deine Kälte eingesammelt hast. Also das ist der Zeitpunkt, wenn wirklich die Ernte abgeschlossen ist, beim Laubhüttenfest. Und da sagt er, 7 Tage sollt ihr feiern, aber nicht nur du. Sprich jetzt, egal, Mann oder Frau an in diesem Fall, weil sagt dann dein Sohn, deine Tochter und so weiter. Er möchte, dass wir total dies genießen. Er gönnt es uns, ja, uns wirklich zu freuen. Aber er möchte eigentlich noch mehr. Ja. Dieses Bild, dass diese Jahreszeit, gerade wo das Laubhüttenfest gemacht worden ist, das wird ganz häufig in der Bibel benutzt für verschiedene Sachen. Und vor allem hat das eine ganz besondere Einladung an uns Menschen, allgemein. Denk mal darüber nach. Als Gott nach den 7 Tagen der Schöpfung fertig war, der 7. Tag, dieser perfekte Tag, wo keine Krankheit und nichts Böses auf der Erde gab, das war ein Tag, wo die ganzen Bäume voller Früchte waren. Es war eine Üppigkeit da. Das wird dabei beschrieben. Ja? Und die durften von allen Bäumen nehmen. Ja? Außer diesen einen verbotenen Baum. Und das zeigt einfach, dass es diese Jahreszeit, dass es diese Zeit, wie jetzt gerade auch in Israel, jetzt bald in ein paar Tagen auch das Laubhüttenfest da gefeiert wird, es ist diese Zeit, wo diese ganzen Früchte da sind. Und der Garten Eden war, der Paradies, der war voller Früchte. Es war sozusagen eine ewige Erntefreude. Gott wollte ewig in dieser Erntefreude mit uns leben, mit unseren Vorfahren. Wir kennen die Geschichte, was da passiert ist. Als Gott das Volk Israel erlöst hat, als er sie aus Ägypten rausgerissen hat, dann hat er gesagt, so, ich bringe euch in das Land, in dem Milch und Honig fließt. Auch wieder ein Begriff für Üppigkeit, für Großzügigkeit. Da finde ich sehr interessant, dass Gott sie in einer Zeit da an die Grenze von Israel gebracht hat, wo wieder Erntezeit war. Wo diese ganzen Früchte, wo Granatäpfel, Feigen, Weintrauben wirklich reif waren. Und dann hat er gesagt, ja, schickt mal diese 12 Kundschafter ins Land. Und die sollen mal was mitbringen von diesen Sachen, ja. Und die sind da hingegangen und haben dann diese Früchte mitgebracht, die ich gerade erwähnt habe. Auch wieder, Gott hat gesagt, boah, dieses Land, ich präsentiere es euch als ein Ernteland, eine Erntefreude. Das ist einfach üppig. Gott lädt so sich ein, sagt er, bei mir ist es richtig gut. Was ich euch bringe, ist einfach schön. Und später gibt es dann noch mal ein paar andere Sachen, wo Gott es erlaubt hat, dass das Volk Israel in die Gefangenschaft, ins Exil geführt wurde nach Babylon. Da hat der Prophet Jeremia hat Prophetien ausgesprochen. Und da lädt Gott wieder ein mit dem Bild dieser Ernte. wo er davon spricht, dass diese Erntefreude, dass er sie zurückbringen wird und dass sie diese Erntefreude in ihrem Land wieder auf dem Zionsberg, also in der Gegenwart Gottes, wieder feiern werden, wo sie Korn und Wein und Öl dahin bringen werden. Er spricht davon, dass die Mädchen sich wieder am Reigentanz erfreuen wird, also dass diese Freude wieder zum Ausbruch kommt, wo es heißt, wo jung und alt, die werden wieder fröhlich zusammen sein. Und er sagt, boah, ey, kommt, kehrt um, ich habe was Gutes für euch vor. Gott lädt ein zu dieser Ernte, ja, zu der Erntefreude. Und wenn man dann so an Offenbarung 22 denkt, da gibt es diesen Baum des Lebens, der alle 12, also jeden Monat, eine reife Frucht oder Ernte bringt. Nicht nur eine Frucht, also wo man da ernten kann und wo diese Ernte quasi nicht aufhört. Ein Baum, der immer nur wieder neu produziert. Und mit diesem Bild, ja, man dieses sieht, dieses große Angebot Gottes, das er uns immer und immer wieder neu so gibt, ja, er gönnt uns diese Freude, wie wir es auch in diesem Vers auch lesen. Er möchte, dass wir uns darüber erfreuen. In Vers 15 sagt er, darum sollst du von Herzen fröhlich sein. Gott möchte, dass wir in seiner Gegenwart wirklich zu dieser Erfüllung dieser Freude wirklich kommen. Und das ist seine Einladung. Ja, nicht nur der Einzelne, nicht nur der Besitzer dieser Felder, sondern wie gesagt, die Leute in seinem engsten Einflussbereich, dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, das sind deine Arbeitgeber, ja, das sind die, mit denen sie tagtäglich zu tun haben, die müssen einen richtig großen Grund zur Freude haben, diese ganze 7 Tage lang. Aber nicht nur das, Gott sagt auch, denk an den Leviten, der in deiner Stadt ist. Also, die Gott ausgesondert hat, um seine Arbeit zu machen in dem Volk Israel. Denk daran, sorge dafür, dass es denen gut geht an diesem Tag, dass er sich wirklich freuen kann. Er sagt, denk auch an den Ausländer. Vielleicht ist das dieser Ausländer, der überhaupt gar nicht an Gott glaubt, vielleicht irgendwelche Götzen anbetet. Aber Gott sagt, der Ausländer, der bei dir lebt, diese Tage soll er die Erntefreude erleben. Und du sollst dafür sorgen, hilf ihnen. Gott liebt Ausländer. Wer selber als Ausländer gelebt hat, der weiß, wie bedürftig man ist. Ja? Und bedürftig sind auch Witwen und Waisen. Und da sagt er, denk auch an diese. Das sind diese Randgruppen, die nicht mehr diesen natürlichen Schutz um sich haben. Und Gott sagt, hey, sorge für diese Leute. Die sollen alle diese Erntefreude teilhaben. Wenn wir jetzt so diese 3 Punkte anschauen, die ich betrachtet habe, Gottes Großzügigkeit ist es wert, gefeiert zu werden. Und Gott lädt uns zu sich ein, so dass wir es mit ihm feiern. Gott will, dass alle an dieser Erntefreude teilhaben. Wenn ich an dieses denke, dann sage ich mir so, irgendwas fehlt hier noch. Wisst ihr, was fehlt? Gottes Gegenwart ist noch viel schöner als Ernte. Und dazu kommt David. Da sind Leute, die sich gegen ihn aufstehen, die sagen, wer wird uns Gutes sehen lassen? Die stellen Gott quasi in Frage. Und dann sagt er, O Herr, erhebe über uns das Licht deines Angesichts. Und sagt er, du hast mir Freude in mein Herz gegeben, die größer ist als ihre, wenn sie Korn und Most in Fülle haben. Korn, das war diese Frühlingsernte, ja, und Most, das sind ja die ganzen Früchte, die ausgedrückt worden sind. Und diese Erntefreude kannten die alle. Aber David sagt, du hast mir eine Freude gegeben, die das alles überschreitet. Und deswegen ist das gut, ist das wirklich gut, wenn wir heute von Herzen mitsingen, uns wirklich von Herzen erfreuen an Gott. Wenn wir diese guten Sachen genießen, gleich auch beim Essen, in der Gemeinschaft. Lass uns aber diesen Tag wirklich einfach dafür an der Seite stellen und sagen, Gott, heute feiern wir deine Großzügigkeit. Wir sind so gesegnet. Danke dir dafür. Amen.